90 Minuten FM.
Kübauer hat quasi ein bisschen das spielerische Niveau von Rapid gesenkt, damit man auf Augenhöhe mit dem Gegner ist. Dafür kann man auf Augenhöhe dann viel besser sich duellieren.
Herzlich willkommen bei 90 Minuten FM. Das ist die 24. Ausgabe des Fußballjournals. Mein Name ist Georg Sander und das war Momo Akondi, Fußballtrainer, Taktikexperte, Systemkenner. Wir haben uns über die ersten 11 Runden der Fußball-Bundesliga unterhalten. Das ist die Hälfte des Grunddurchgangs und ja, die Tabelle schaut ein bisschen genauso aus wie letztes Jahr mit ein paar vertauschten Rollen. Warum das so ist, analysieren Momo Akondi und ich in der nächsten Stunde ganz genau. Viel Spaß bei unserem Gespräch.
Hallo Momo, schön, dass du da bist.
Hallo.
Wir wollen uns heute über diese ersten 11 Runden unterhalten und ich sage einfach, wir beginnen mit dem Abstiegskampf. Da war lange Zeit die Admira unten, die haben sich dann Klaus Schmidt geholt. Wenig überraschend hat sich das jetzt mal in Punkte ummünzen lassen. Am Tabellenende stehen im Endeffekt eigentlich ja, drei Mannschaften innerhalb von einem Punkt. Das sind die Admira mit 8 Punkten, dahinter Altach und St. Pölten, Wattens bzw. WSG Tirol mit 9 Punkten und dann der SV Mattersburg mit 10 Punkten. Mattersburg lassen wir mal ein bisschen aus, fokussieren wir uns auf die anderen vier Clubs. Warum stehen die da unten aus deiner Sicht?
Ja, also Mattersburg würde ich nicht unbedingt rausnehmen. Die waren zwischenzeitlich in einem absolut gefährdeten Zustand, jetzt ein bisschen erfangen. Aber muss halt immer die Punkte ein bisschen ausklammern, weil es gibt ja die Punkteteilung und dann das Abstiegsplayoff. Das heißt, wir können an und für sich mit den Punkten jetzt nicht viel anfangen. Also ob jetzt die Admira mehr Punkte hat, St. Pölten oder Mattersburg ist im Endeffekt, denke ich, nicht so wichtig. Ich glaube, interessanter ist es zu schauen, wie die Mannschaften funktionieren. Und da hatten zwischenzeitlich eben Admira und Mattersburg große, große Schwierigkeiten, weil das wirklich bedenklich war zeitweise. St. Pölten spielt konstant auf einem unterdurchschnittlichen Niveau, aber sie haben eben keine Ausreißer nach unten, keine Ausreißer nach oben, ganz grob gesagt. Gegen Red Bull Salzburg gab es dann auch ein bisschen bitteres Ergebnis für St. Pölten. Aber nochmal, es ist extrem schwer jetzt auf die Punkte zu schauen, es ist extrem schwer auf die Rückrunde zu schauen, weil eben Punkteteilung dazukommt und auch immer die Winterpause. Da kann man Verstärkungen holen, ich kann mir nicht vorstellen, dass St. Pölten den Kader nicht ein wenig modifiziert.
Sollten sie ja auch nicht. Das spielt ja auch mit. Sie haben ja zuerst einen potenten Hauptsponsor mit Spuso bekommen und dann konnten sie jetzt eigentlich keine Spieler verpflichten im Endeffekt.
Genau, und dann ist eben die Frage, wie St. Pölten das Geld investiert. Weil wenn man dann natürlich sagen will, okay, ich hole mir Hausnummer einen Kracher für die Winterpause. Ja, was ist ein Kracher? Und was kann sich St. Pölten leisten? Und was kann St. Pölten anlocken? Und wenn der Kracher dann Atanga ist, dann hilft das auch wieder nichts, wenn er so funktioniert wie damals unter Oliver Lederer. Das heißt, St. Pölten ist ein bisschen gefährdet und spielt ein bisschen mit dem Feuer, deswegen mein Abschiedskandidat Nummer 1. Dahinter kommen schon Wattens, dahinter kommt schon die Admira und eine Kategorie drüber sehe ich Mattersburg, die natürlich auch aufgrund dieser Instabilität jederzeit darunter reinfallen können. Ich habe nicht das Gefühl, dass das Konstrukt nach Klaus Schmidt bei Mattersburg vom Umfeld, vom Staff wirklich stabil ist. Da ist etwas sehr Wackeliges von außen betrachtet, eben, dass da das eben so ein bisschen so ein Machtvakuum entstanden ist, nachdem Klaus Schmidt gegangen ist und dass das dann ein bisschen unzureichend nachgesetzt wurde.
Ja, vor allem, was ich spannend finde, ist, wenn wir jetzt eben Mattersburg noch da unten mit dabei haben. Ich denke, wenn da viel klappt, wenn du dreimal gewinnst, kannst du auf einmal auch schon wieder oben drin stehen. Aber ich glaube, Mattersburg geht jetzt einen Weg, was Infrastrukturelles betrifft, was Neuaufstellung betrifft, den viele andere Mannschaften in diesem Segment der Tabelle einfach schon angefangen haben. Mhm. Also bei der Admira gibt es eine relativ klare Struktur, da wird punktuell verstärkt seit dem Einstieg von Flyer, aber ansonsten wird auf junge Spieler gesetzt. Altach ist ja auch auf einem Weg, wo man immer sagt, okay, die haben jetzt sehr viel in Steine investiert, nicht in Beine. Wobei Mattersburg dann auch immer wieder für große Sachen gut ist, denke ich mir. Also
also Mattersburg hat immer wieder überraschen können die Saison. Man hat gesehen, dass sie punktuell eben schon schaffen, einen guten Plan auf den Gegner auszurichten. Und deswegen habe ich das Gefühl, dass da schon absolut Kompetenz ist in Mattersburg im Spielersektor und im Trainerstab. Aber wie gesagt, ich habe von außen nicht das Gefühl, dass die Konstellation von wer wie viel Macht hat und wer was entscheidet und wer wie viel machen darf, dass das nicht ganz ausgeglichen ist, nachdem Klaus Schmidt gegangen ist. Da hat man jetzt ein bisschen so Doppel-Dreifach-Lösungen eben mit dem Namensvetter Schmidt, mit dem Pornweiser, dann hat man mit Bernd Eibler einen absolut kompetenten Mann, der natürlich der Videoanalyst ist, der natürlich auch die Saison ein bisschen mehr mitgestalten kann, sofern ich das von außen beurteilen kann. Und es ist einfach, glaube ich, schwierig bei Mattersburg, dass man dann quasi den gemeinsamen Nenner, dass man den gemeinsamen Plan und beziehungsweise wie die Entscheidungen getroffen werden, scheint mir einfach von außen inkonstant, weil einerseits spielen ein paar Spieler richtig gut und haben einen richtig guten Plan, dann schaut es wieder zwei, drei Spiele, ich glaube, wir haben es alle noch im Kopf, am Anfang der Saison wirklich desolat aus, wo man dann froh sein muss, dass man nicht, glaube ich, viermal am Stück 5-0 verliert. Und jetzt, es kann auch sein, dass sie jetzt eben nicht nur eine Hochphase haben, sondern einfach diese andere Negativphase hinter sich gelassen haben. Das war es jetzt. Diese 5-0-Ergebnisse sind in der Vergangenheit und jetzt haben sie sich stabilisiert. Jetzt haben sie sich
7-2 am Wochenende, aber da ist ja auch alles eingegangen beim Last.
Ne? Eben, das ist eben die Sache. Ich habe das Gefühl, dass die Entscheidungen noch nicht ganz einheitlich getroffen werden und dass diese ganze Geschichte um Klaus Schmidt den Verein nicht ganz, dass der Verein das nicht ganz schadlos überstanden hat, diese Trennung.
Ja, wobei man ja immer wieder sagt, bei Mattersburg ist es der Leitung eigentlich wurscht, ob sie Bundesliga, Zweite Liga, Regionalliga spielen. Anderer Verein, der natürlich auch noch sehr spannend ist, ist Altach. Mhm. Die haben eine qualitativ sehr hochwertige Offensive, sind auch immer wieder durch gutes Scouting aufgefallen haben zumindest sehr interessante Spiele nach Österreich geholt. Und die sind jetzt da auch hinten drinnen, haben natürlich auch viele Verletzte. Wie siehst du das dort? Also ich habe mir das Spiel gegen die Admira ein bisschen genauer angeschaut und da habe ich auch das Gefühl, denen fehlt hinten vollkommen die Stabilität.
Ja, nein, also Altach hat auch super, 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 super in die Saison gestartet. Ich glaube, wir haben das Spiel im Kopf gegen Rapid, wo es dann auch einen ziemlichen Tumult gab auf Rapid-Seite, weil Altach einfach besser war in dem Spiel, wirklich klar besser war. Und ich hätte mir eben gedacht, dass die diese Saison nichts mit dem Abstieg zu tun haben werden. Vor allem Pastor taugt mir wirklich sehr von der Spielweise und auch von der Ansprache, von den Interviews, die er gibt. Sehr sympathischer Typ. Und wie du es angesprochen hast, offensiv absolut Qualität vorhanden bei Altach, aber nach den guten Ergebnissen am Anfang jetzt in eine riesige Negativspirale eigentlich mit dem Abgang von Zellhofer. Ziemlich verunsichert. Und was eben auffällt, ist, dass die Defensive personell gesehen nicht auf dem gleichen Niveau ist wie die Offensive. Kann man auch wieder in der Winterpause anpassen und verbessern. Die Frage ist halt, ob Pastor es schafft, die Defensive zu stabilisieren. Und wenn das der Fall ist, dann wird Altach gar nichts im Abstieg zu tun haben.
Mhm. Wenn man sich das anschaut, jetzt ist die Admira hat den Trainer gewechselt, weil das musste dann ja irgendwann sein. Noch sitzen alle relativ sicher, habe ich das Gefühl, auf den Trainerstühlen, im Gegensatz zu vor einem Jahr, wo zu diesem Zeitpunkt sich dann schon dieses Köpferollen angedeutet hat. Denkst du, dass da vielleicht auch die Vereinsverantwortlichen daraus gelernt haben? Ich meine, klar, Mattersburg hat sich neu aufgestellt. Es gab bei Pastor sehr gute Argumente, ihn zu halten. Alexander Schmidt ist auch neu bei St. Pölten. Gut, der Silberberg ist eh schon seit gefühlt immer
ja.
Hattens. Hast du da auch das Gefühl, dass da die Vereinsverantwortlichen, weil du halt das Trainerbusiness auch kennst, so von außen betrachtet ein bisschen so ein Umdenken haben, dass man sagt, ja, abgerechnet wieder am Schluss?
Ich habe das Gefühl, dass keine Mannschaft wirklich durchgehend enttäuscht hat. Also kein Trainer hat durchgehend eine desolate Mannschaft oder sagen wir so, kein Trainer hat eine Mannschaft auf den Platz geschickt, die wirklich durchgehend zu schwach ist. Der am nächsten daran kommt, ist eben Schmidt bei St. Pölten, weil der halt keine Ausreißer nach oben hat. Aber alle anderen haben wirklich keine desolate Phase. Und wenn ich jetzt zum Beispiel vergleiche Altach, hat in der Vorsaison mit Grabherr eigentlich durchgehend unter den Erwartungen gespielt und hat erst in der letzten Runde vor der Winterpause diesen überzeugenden Sieg über Hartberg gehabt. Und da war ja Grabherr eigentlich schon fast Geschichte. Wenn er das letzte Spiel gegen Hartberg nicht gewonnen hätte, hätten sie schon in der Winterpause einen neuen Trainer gehabt. Das heißt, man muss das alles ein bisschen relativ sehen. Ich glaube schon, dass viele Verantwortlichen wieder auf heißen Steinen gerade rumtanzen und ein bisschen den Eiertanz machen, ein bisschen unsicher sind und schon überschielen auf einen anderen Trainer, und hat Mira ja schon gemacht. Die haben durchgehend unter den Erwartungen gespielt, und wie gesagt, Altach hat eine sehr gute Phase zu Beginn gehabt, Mattersburg hat sich jetzt wieder kurz gefangen gehabt, das heißt, da ist nirgendwo wirklich das dabei, wo man sagt, okay, jetzt muss der Trainer langsam dran glauben, außer eben bei St. Pölten. Da, glaube ich, werden die Verantwortlichen auch schon zumindest einen Plan B in der ganz untersten Schublade mit dem Bleistift auf einem zerfledderten Taschentuch schon mal irgendwas aufgeschrieben haben. Das kann ich mir vorstellen.
Ja, wobei man ja sagen muss, eben St. Pölten nach wie vor gehandicapt, und wenn ein Trainer kommt, dann braucht er seine Spieler. Gut, die haben eh sehr viel Red Bull-Erfahrung dort, aber dann hat man solche Skurrilitäten, dass man halt, glaube ich, den Operiski, den man eigentlich schon wieder loswerden wollte, hat man dann zurückgeholt, einfach nur einen Kaderspieler zu haben. Sie müssen teilweise in den Kader 17-Jährige nehmen, das dann im Trainer umzuhängen, ist natürlich schwierig.
Nein, eben, das ist eben, was ich vorhin ansprechen wollte. Ich glaube, so Trennungen und Entlassungen haben in seltensten Fällen wirklich 100% was mit dem Ergebnis zu tun oder mit der Tabelle zu tun. Ich glaube, dass sehr, sehr, sehr viele Faktoren einfließen, wie der Trainer mit der Mannschaft ist, wie die Spieler mit dem Trainer können, wie es im zwischenmenschlichen Bereich ist, zwischen Mannschaft und Trainer, aber auch zwischen Trainer und Vorstand und zwischen der sportlichen Leitung. Und das sind Sachen, die wir halt von außen sehr selten mitbekommen. Aber ich glaube, dass es eine fast größere Rolle spielt. Du hast angesprochen, bei Mattersburg kann ich mir nicht vorstellen, dass irgendeine Trainerentlassung jemals mit den Ergebnissen zu tun hatte, weil die eigentlich der sportlichen Leitung mehr oder weniger egal sind. Da sind immer andere Gründe dahinter, ob Baumgartner, ob Klaus Schmidt, ob dass die gefeiert wurden, hat in den seltensten Fällen was mit den Ergebnissen zu tun. Und das sehen wir von außen nicht, hat auch bei anderen Vereinen, die wir jetzt angesprochen haben, nicht immer was damit zu tun gehabt.
Okay, bleiben wir mit Mattersburg gleich dabei. Ich habe Mattersburg nämlich deshalb vor allem beim Abstiegskampf nicht dazu genommen,
weil sie in den nächsten sechsten Segment dabei sind.
Ja, und vor allem, weil sie in der nächsten Runde auch gegen Hartberg spielen, da können sie da diesen Kampf um den Strich sehr spannend und interessant machen. Ich sehe jetzt von der Performance her Sturm, Hartberg, Austria und Mattersburg, die Tabelle kennen wir, oder kann sich jetzt live jeder anschauen, während er diesen Podcast hört. Die sehe ich so ein bisschen in dem Kampf um den Strich, weil wenn Mattersburg gegen Hartberg gewinnt, die Austria vielleicht revisiert, dann schiebt sie das wieder weiter zusammen. Der nächste Club nach Mattersburg wäre dann eben Austria Wien. Die haben mal wieder, was die Wiener gerne machen, einen Trainer aus der Provinz geholt. Er hat nicht funktioniert. Ich habe neulich auch mit Peter Stöger gesprochen, den sie auch neu geholt haben, wo der jetzt einfach mal arbeiten muss. Was läuft unter Christian Ilzer falsch? Bei Hartberg hat er so Erfolg gehabt, beim WRC hat er so Erfolg gehabt. Was rennt da falsch?
Ich glaube, die Austria wird so viel geschrieben und so viel geredet, und ich glaube, das meiste davon ist absolut unqualifizierter Müll, was geschrieben und geredet wird, weil die Leute einfach keinen Einblick haben und dann einfach irgendwas berichten wollen. Und ich möchte mich keineswegs da in diese Reihe eingliedern, in diese ganze Berichterstattung um der Berichterstattungswillen, und es ist bei der Austria ein Muster zu erkennen, was seit mehreren Jahren schief geht. Ich werde den Eindruck nicht los, dass die Austria-Führungsetage einen Fußball sehen will, der an und für sich im Gegensatz zum Leitfaden, zur Basis, zum Grundsatz der Austria passt, und dass dieser Ansatz wiederholt gescheitert ist und immer wieder neu versucht wird, und es ist einfach witzig zu sehen, dass sie mit dem Kader, mit den Spielern, mit den Neuzugängen zunächst einen Thomas Letsch holen und dann einen Christian Ilzer und mit beiden versuchen, eine Art Fußball zu spielen, aber dann einen ganz anderen Spielerstamm da zur Verfügung haben und das nicht funktioniert und dann sich alle aufregen und viel zu früh, viel zu emotional werden. Und ich sage, also ich plädiere immer dafür, auf die Tribüne zu schauen, wenn es der Austria schlecht geht, dann sieht man den Herrn Finanzvorstand, der bekanntlich sich in sportliche Belange stark einmischt, der in meinen Augen eine Emotionalität an den Tag legt, die unglaublich ist und über alle Maßen geht an und für sich. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass eine Person, welche so emotional ein Spiel mitverfolgt, dann rationale Entscheidungen im sportlichen Bereich treffen sollte. Und ich glaube, wir wissen, dass Christian Ilzer die Wahl von Kretschmer war und hier auch gewissermaßen andere Entscheidungsträger im Verein overruled wurden, also quasi überstimmt wurden, die an und für sich fürs Sportliche verantwortlich wären, während Kretschmer eigentlich fürs Finanzielle zuständig ist, laut Organigramm, was man auf der Homepage sehen kann. Und das ist ein Muster, was sich seit Jahren wirklich durch diesen Verein zieht, dass da die Entscheidungen einerseits zu emotional und andererseits von einem womöglich nicht für diesen Bereich qualifizierten Personal entschieden werden. Und auf der anderen Hand, Kretschmer will anscheinend Red Bull Fußball. Und das will er schon seit Gerald Baumgartner. Er will, dass die Mannschaften da hochpressen, alles in der gegnerischen Hälfte erobern und dann schnell zum Tor gehen. Und das ist konsequent das Gegenteil von dem, was
in der Akademie gelehrt wird. Ne?
Nicht unbedingt das, was in der Akademie gelehrt wird, sondern das, was die Austria früher gespielt hat. Was aber zu einem gewissen Teil normal ist, weil da gab es dieses ganze Pressing-Zeug nicht. Und nur weil du schön mit dem Ball spielen willst, heißt das nicht, dass du nicht presst, weil das musst du, wenn du viel mit dem Ball spielst. Aber das Entscheidende ist, in welcher Reihenfolge deine Prioritäten kommen. Man kann ja sagen, ich will unbedingt extrem stark pressen, aber dann will ich aber auch gut spielen. Oder man kann sagen, ich will extrem gut spielen, aber dann muss ich halt auch pressen. Also was kommt als Erstes, was kommt als Zweites? Das eine funktioniert nicht ohne das andere. Das ist selbstverständlich. Und wenn du gut spielst und nicht presst, dann verlierst du die Spiele trotzdem 5-0.
Ich glaube, so von meinem Gespräch, das man auch bei uns nachhören kann mit Peter Stöger, gibt es halt einige Dinge. Ich glaube, sie wollen mittlerweile schon einen anderen Fußball als in Salzburg-Lask WRC praktizieren, was okay ist. Es will ja auch Rapid einen anderen Fußball spielen, weil wenn alle 12 Mannschaften denselben Fußball spielen, dann gibt es irgendwann keine anderen Spielertypen mehr. Was mir einfach aufgefallen ist, ist, dass in der öffentlichen Kommunikation sehr viel auf die Spieler hingehaut wird. Vor allem jetzt, wie schlecht gelaufen ist, ja gut, zuletzt haben wir jetzt 4 Punkte geholt, das ist okay, man hat einen Mondschein, der Gott sei Dank aus Austria sich gerade echt wirklich brav trifft, weil sonst wird es ja zappenduster ausschauen. Ich glaube, was Peter Stöger auch gesagt hat, man muss halt einfach mal wirklich schauen, dass man die Spieler, den Kader so verändert, dass er irgendwie halbwegs hinpasst. Das sieht man jetzt natürlich nicht, du schüttelst den Kopf, aber ich verstehe das schon ein bisschen, weil wenn man Ebner und Dzeko auf die Halbposition in der Mittelfeldraute stellt und man denkt dann letztes Jahr, dort waren dynamische Spieler beim WRC wie ein Ritzmeier, dann ist das halt schon noch ein Unterschied. Also da kann ja auch nicht hergehen und dasselbe System spielen, oder?
Ja, aber Ebner und Dzeko können doch nichts dafür, dass sie letztes Jahr geholt wurden für die Raute, was ja offensichtlich das System von Thomas Letsch war. Das war ja offensichtlich, dass er so spielen will. Da können die zwei Spieler ja, um Gottes Willen, nichts dafür, dass die geholt werden. Der Kader, der jetzt wöchentlich von allen Verantwortlichen kritisiert wird, ich meine, das ist doch, es tut mir leid, sehr lächerlich, der wurde ja 1:1 von den Verantwortlichen so zusammengestellt. Und da werden, weil du hast, einerseits hast du Spieler, die aus der Akademie rauskommen, wie ein Prokop, wie ein Grünwald, ich meine, Grünwald schon ein bisschen länger her und wie der Neustadt und so weiter, aber
Fitz, Borkovic.
Und du hast diese Spieler, und das ist schon mal eine Art Stamm, auf den du jetzt setzen kannst oder nicht. Aber das sind ein bisschen ein Gerüst an Spielern, die du zur Verfügung hast. Und dann holst du doch Spieler dazu, wie einen Dzeko, wie einen Ebner, damals einen Matic. Und dann frage ich dich, wer kann was dafür, dass dann mit Thomas Letsch versucht wird, aus der Raute irgendwas zu pressen mit Ebner und Dzeko. Und es funktioniert nicht und es funktioniert nicht und es wird konsequent versucht und es funktioniert immer noch nicht. Und dann stellst du dich ein Jahr später hin und sagst, ja, die Spieler sind schuld, weil die sind alle schlecht. Das ist ja komplett abgefahren, dass wir das gerade miterleben dürfen, weil der Kader wurde einerseits zusammengestellt von den Verantwortlichen, andererseits hat man bestimmte Spieler schon vorher gehabt, die aus dem Nachwuchs kommen, auf die man ja setzen will. Das wird ja auch immer wieder propagiert. Und dann musst du doch 1 und 1 zusammenrechnen und kannst dich nicht ärgern, wenn dann 3 rauskommt, Weil du hast nur 1 und 1. Und das, wenn du es zusammenrechnest, auch das ist ja. Besseres Beispiel ist 2 und 2. Weil du kannst dich nicht ärgern, wenn 5 rauskommt. Weil egal, ob du es multiplizierst oder ob du es addierst, es kommt immer 4 raus. Es kommt 4 raus, egal was du machst. Aber du kannst dich nicht ärgern, wenn du sagst, naja, wir haben schon nicht 5, wir hätten schon gern 5. Naja, dann hättest du halt vielleicht überlegen müssen, bevor du den Letsch holst, bevor du den Ilzer holst, dass du 2 hast, Nachwuchs, und 2 hast, Spieler, die du kaufst, die du dazu holst, und mit denen, egal was du bastelst, du wirst 4 kriegen. Ich meine, du kannst die Substrainer zu 0. Und du schaust auch aus derzeit. Das ist ja das Traurige.
Ja, aber Christian Ilzer hat ja umgestellt. Er baut jetzt stark auf defensive Stabilität. Gut, in Salzburg hat er verloren, aber ich glaube, ja, Napoli war die erste Mannschaft seit 3 Jahren, die in Salzburg gewonnen hat.
Also weißt du, seit wem?
Ja, mir und Oliver Lederer. Wer war damals der Torschütze? War es nicht die? Nein, nicht der
Köln. Es war Mondschein?
Es war Mondschein, schau.
Es war Mondschein, das 1-0. Und ja, dieses Spiel haben wir gemeinsam vorbereitet damals, der Olli und ich.
Hätten wir euch besser gefragt, jahrelang fahren Mannschaften nach Salzburg und verlieren dort wirklich alle.
Ja.
Also da war ja dazwischen war ja Schalke und ich glaube, Schalke bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, aber da war ja Napoli hat dort verloren, dort
Ja. Hat
das ist ja mal alle verloren. Ne?
Unentschieden gespielt, ja. Machst du ja doch verloren, 2-0. Und dann erst in der Nachspielzeit das 2-1 geschossen. Ja.
Okay, zurück zur Austria. Glaubst du, das ist ein guter Plan, wenn man jetzt bei der Austria sagt, pfeift drauf, wir wollen einfach mal schauen, dass wir vielleicht einmal 4-5 Spiele am Stück punkten und dann schauen wir, was rauskommt. Ich habe nämlich schon wieder so ein bisschen das Gefühl, irgendwann werden die Vereinsverantwortlichen nervös, man fürchtet um den ominösen Strich, dann haut man den Ilzer raus, dann holen wir den nächsten Trainer, der rumpelt sich durch, dann holt der nächste Trainer hoffentlich vielleicht vor der Winterpause, holt der wieder seine Spieler, die anderen wird man nicht los und da stehen wir in einem Jahr genau vor demselben Scherbenhaufen. Ne?
Also das ist ja die Geschichte der Austria in den letzten x Jahren, sowieso. Und dass der Ilzer jetzt versucht, seinen Job zu retten, indem er defensiv stabiler steht, ist ja löblich und absolut nachvollziehbar, aber hilft der Austria ganz und gar nicht, weil es war auch nicht sein Plan, jetzt nach 11 Runden so einen Kick zu spielen, weil das bringt ja auf längere Sicht wieder genau gar nichts. Das heißt, für mich ist das Thema eigentlich hier beendet. Es ist müßig, über die Austria zu diskutieren. Ich sehe kein Szenario, in dem sie sich den Kopf aus der Schlinge holen. Das haben sie sich selbst zuzuschreiben für jahrelange emotionale Entscheidungen und fehlende Weitsicht. Und ja, vielleicht schaffen sie es über den Strich mit ein bisschen Glück, mit ein bisschen Anpassen, mit ein bisschen gegen die eigene Entwicklung arbeitend und dann werden sie die Quittung halt in der Rückrunde kriegen oder nächste Saison. Aber so oder so, Austria ist in Not, das sieht man eh an der Anzahl an Artikeln und Berichterstattungen und wenn dann Peter Linden anfängt, irgendwelche komischen finanziellen Missstände noch irgendwie anzusprechen, von denen ich halt überhaupt nicht nachvollziehen kann, ob die Quellen jetzt gut sind oder nicht von Peter Linden, das kann ja, glaube ich, niemand wirklich beurteilen.
Sie haben ja eine Auflage bei der Lizenz gekriegt, ja. Das dürfte das Stadion ein bisschen teurer gewesen sein.
Das ist jetzt auch nicht etwas, was für einen Kretschmer spricht, aber das ist dann wieder nichts, was ich beurteilen kann und ich würde dich einfach nur bitten, dass wir jetzt weitergehen zum nächsten Thema, weil ich glaube, so schlecht man über die Austria reden kann, so positiv kann man über Hartberg reden.
Ja, wir kommen in die Steiermark und ja, Hartberg ist jetzt Sechster, dass Hartberg schön kicken kann, haben sie letztes Jahr in den ersten 22 Runden bewiesen, dann haben sie eher ein bisschen auf Kick and Rush umgestellt in der Quali-Gruppe, um nicht abzusteigen. Jetzt stehen sie hier auf Platz 6, können sich ja eh schon am Wochenende gegen Mattersburg ein bisschen Luft auch nach hinten verschaffen. Lustigerweise sind sie 2 Punkte hinter Sturm und das, was ich da so ein bisschen witzig finde, ist, ich habe mal mit dem Erich Kohrherr gesprochen und habe ihn am Ende des Interviews gefragt, wovon träumen sie jetzt, haben sie 4 Millionen Euro Budget und er sagt, von 5 Millionen Euro. Und ich habe das eigentlich sehr sweet gefunden, diese Aussage. Vor allem jetzt im Kontext mit Sturm. Da hat man jetzt bei Hartberg hat man den Shop, der macht sich viele Gedanken, der ist total eloquent in Interviews und hat 4 Millionen Euro Budget. Und da stehen es 2 Punkte hinter Sturm. Und die haben mehr Budget und die haben einen Trainer, der sehr unterhaltsam ist. Ja, zuerst einmal Hartberg. Warum spielen die so gut?
Also, ich glaube, eine Sache vorweg für alle Zuhörer. Hartberg hat sicher nicht den besten Kader. Hat sicher nicht die besten Innenverteidiger, hat sicher nicht die besten Außenverteidiger. Auf 6 haben sie einen sehr inkonstanten, naiven Sechser, der immer wieder also Genieblitze hat, Niemager, und auch immer wieder Aussetzer hat. Sie haben okay Spieler am Flügel, sie haben einen guten Stürmer, aber...
Und Rajko Rep.
Ja, yeah, Rajko Rep auch absolut, absolut guter Spieler, aber im Endeffekt, der Kader muss sich nicht irgendwie jetzt messen mit denen von Rapid, Austria, Sturm, WRC, LASK. Aber was Hartberg absolut unterscheidet von den genannten Mannschaften oder generell von vielen anderen Mannschaften, ist diese absolute Überzeugung, die Arbeit von Marco Schopp. Hartberg ist ohne Zweifel die Mannschaft, die in Österreich allerstärkste ist im Spielaufbau. Da ist für mich kein Zweifel dran. Habe auch mit Co-Trainer von einer Mannschaft von oben gesprochen und er hat mich angeschrieben und hat gesagt, du Momo, Hartberg ist schon die stärkste Mannschaft im Spielaufbau in der Liga. Und das war halt am Anfang und ich habe Anfang der Meisterschaft und ich habe mir gedacht, was? Was hat er gesagt? Was sagt er? Und dann ist mir angeschaut und ich durfte ja auch das Spiel gegen Rapid im Stadion mitverfolgen und es ist ohne Zweifel ein Level über jede andere Mannschaft in der Liga. Aber mit einem schwächeren Personal. Das heißt, es geht nicht vielleicht immer alles auf, aber von der Idee, von der Überzeugung, von der Umsetzung ist das mörderisch. Mörderisch gut. Das kann ich allen Zuhörern hier an der Stelle wirklich versichern.
Ich glaube, was auch noch dazu kommt, ist einfach, sie haben auch an wichtigen Stellen im Personal einfach auch diese Kontinuität, dass sie einfach gute Spieler haben. Der Svete ist ein super Goalie, der kann die hinten aufbauen. Raswalder spielt schon sehr lange dort. Rep ist auch schon mehr als eine Saison dort. Ich glaube, dass das auch eine Qualität ist, die viel ausmacht, wenn ich so einen gewissen Stamm einfach mal habe, wo ich als Trainer nicht in jedem Training gefühlt oder in jeder Vorbereitung dann sagen muss, okay, wir machen das jetzt so oder so, sondern dann kann ich halt in die Detailarbeit gehen. Ich kann mich erinnern, wir haben gesprochen einmal über einen Oliver Glasner, der einfach durch diese Zeit letztes Jahr im Herbst beim LASK einfach Details verändern konnte, weil er einfach die Mannschaft schon da hatte und im Training denen nicht nochmal sagen muss, hey, das ist der Triggerpunkt für das Pressing. Ne?
Aber Glasner war auch immer 100% konsequent und hat sein Ding durchgezogen, auch als er in der zweiten Liga nicht aufgestiegen ist und dass er eigentlich nur für sich schon Weltuntergangsstimmung war. Genauso ist Markus Schopp absolut davon überzeugt, dass sie hinten rausspielen müssen, dass sie im Aufbauspiel überlegen sein müssen und er zieht das durch. Und das ist etwas, was man dann eben bei anderen Vereinen überhaupt nicht sieht, die überhaupt nicht konsequent sind in dem, was sie machen. Egal, ob der Plan jetzt gut ist oder Arsch ist, wurscht ist, wichtig ist, dass man es konsequent durchzieht und das sieht man bei Markus Schopp im Aufbauspiel, das hat man bei Glasner im Pressing gesehen. Und das ist einfach eine absolute, absolut entscheidende Komponente, weil wenn man in Wendehals spielt und bei jeder Kleinigkeit dann alles über den Haufen wirft oder alles hinterfragt, dann wird man halt auf Dauer einfach nicht erfolgreich sein. Weil die Wahrscheinlichkeit, dass man immer genau das Richtige anpasst oder auf genau umsettelt oder umswitcht auf etwas, das genauso klappt oder in dem Fall halt besser klappt als das andere, ist halt null, weil 41 spielst du jedes Mal Roulette und du bist besser dran, wenn du immer das Gleiche versuchst und es durchziehst. Natürlich muss das, was du dir vorher vorgenommen hast, halbwegs erfolgsversprechend sein. Aber bei Hartberg sehe ich einfach einen ganz klaren Plan. Und obwohl sie spielerisch nicht die besten Spieler haben, ziehen sie sich durch und sie werden sehr, sehr, sehr vielen Mannschaften gefährlich. Und Rapid kann sich bis heute glücklich schätzen, dass sie einen Punkt behalten durften in Hütteldorf damals. Und Hartberg wird, glaube ich, noch weiter überraschen können und wird vor allem über den Strich landen.
Also quasi das St. Pölten von letztem Jahr. Und dann wird es nämlich richtig spannend, weil St. Pölten hat ja letztes Jahr dann eigentlich wie ein Abstiegskandidat gespielt, während Hartberg, glaube ich, einfach den Schuh durchzieht. Der nächste Verein wäre Sturm Graz und die hinterlassen mich eigentlich relativ ratlos. Die holen teilweise Spieler, die richtig, richtig gut sind. Also ich glaube, dass der, ich möchte es nicht falsch aussprechen, darum muss ich mir jetzt den Kader herholen, also der Despodov, glaube ich, heißt er, der gefällt mir gut. Auch der Bekim Balay und auch Otaki Taishvili. Aber was ich dann so spannend finde, Simon Lubic, auch ein guter Spieler, aber was ich so spannend finde, ich finde, man sieht die Qualität dieser Spieler nicht oder noch nicht. Und dementsprechend, finde ich, performen sie auch, haben einen Trainer, der, glaube ich, sehr viel Druck von der Mannschaft wegzieht. Ich glaube nicht, dass Nesto El Maestro viel unabsichtlich macht. Ich glaube, der überlegt sich schon sehr gut, was er da ablässt. Aber ja, warum funktioniert das trotz dieser Qualität nicht? Weil sie haben ja auch ansonsten, Röcher, Janscher, das sind ja gute Spieler für die Liga. Und trotzdem lungert man da halt eigentlich noch so im Mittelfeld mit herum. Warum?
Gute Frage. Na, Sturm ist für mich auch ein Mysterium. Ich habe viel, viel Gutes über Maestro gehört, über beide Maestros. Ja, beide Trainer sind bei Sturm Graz. Ich glaube, dass der fachlich absolut, absolut über jeden Zweifel erhaben ist und sich wirklich gut auskennt und das auch didaktisch sehr gut überbringen kann zur Mannschaft. Ich habe gehört, dass die Mannschaft absolut überzeugt ist von ihm. Habe von Spielern gehört, die keine Rolle gespielt haben bei ihm, die gar nicht gespielt haben, die voll des Lobes waren. Und das ist ein absolutes Qualitätsmerkmal, wenn der Spieler, der keine Minute bei dir gespielt hat, trotzdem von dir schwärmt. Er hat sich halt einer Spielweise verschrieben, die gegen der ist, die ich cool finde. Also er ist eher auf der, sag ich mal, Mourinho-Schiene und nicht auf der Schiene. Ich sage jetzt keinen Trainer auf der anderen Seite, weil sonst heißt es, ich vergleiche mich mit dem Trainer, aber ich glaube, jeder kann sich vorstellen, was das Gegenteil von Mourinho ist. Sarri, sagen wir Sarri.
Alle googeln jetzt.
Alle googeln jetzt. Nein, sicher auch. Juventus-Trainer. Aber er ist halt auf der anderen Schiene, also eher destruktiv und nicht konstruktiv. Es geht darum, weniger Fehler als der Gegner zu machen. Und es geht nicht darum, dass den Gegner zu Fehler zu zwingen, sondern einfach, wir machen weniger Fehler. Es geht nicht darum zu sagen, okay, wir versuchen möglichst viel richtig zu machen. Das sind halt verschiedene Philosophien oder einfach der Startpunkt von jedem deiner Gedanken. So würde ich es sagen. Also Philosophie ist ein ausgelutschtes Wort, kann man wegschmeißen. Was ist der Startpunkt von jedem deiner Gedanken? Was ist der Startpunkt von jeder deiner Entscheidung? Wovon gehst du aus? Was ist die Basis? Wo ist dein Nullpunkt, wo du anfängst und wo du dann quasi dich hinarbeitest, von wo du anfängst. Und Maestro ist sicher ein toller Fachmann und wenn er sich einer anderen Spielweise verschrieben hätte, von Anfang an, als Basis, als Grundgedanken, als Basis, dann würde er das genauso exzellent umsetzen können und würde mich vielleicht besser, mit mich mehr freuen, wenn er das so machen würde, macht er halt nicht. Die Ergebnisse von Sturm könnten besser sein, das sagt er aber auch, glaube ich, ganz ehrlich in jedem Interview. Das Interview nach dem Mattersburg-Spiel hat mich komplett perplex zurückgelassen, weil das für mich einfach nicht mehr danach gewirkt hat, dass er die Mannschaft schützen will. Und es wundert mich, dass Medien, Sportdirektor, das ganze Umfeld ihm diese Aussagen verziehen hat. Weil wenn es wirklich der Plan war, dann hätte ich aber von 100 Szenarien 99 gesehen, wo die Leute einfach so beleidigt wären, dass sie ihn das nicht hätten durchgehen lassen. Und nachdem du gesagt hast, nachdem ich auch schon immer wieder gehört habe, dass er sich Mourinho als Vorbild nimmt, habe ich sowas bei Mourinho auch noch nie erlebt. In so eine Richtung. Weil Mourinhos Interviews sind auch absolut legendär und kann man sich als Benchmark nehmen, als wie ein Trainer mit Journalisten spielen kann und die manipulieren kann. Und das macht er brillant. Aber diese Seite aus dem Textbook, aus dem Playbook, habe ich nicht im Kopf. Und ich bin nochmal alles durchgegangen, was Mourinho abgezogen hat. Sowas wie nach Mattersburg hätte ich nicht in Erinnerung. Deswegen habe ich schon noch die Alternativgedanken, dass da mal wirklich der authentische Maestro durchgeschimmert hat und dass er das am nächsten Tag bereut hat wieder. Es kann sein. Ja. Aber ansonsten empfehle ich allen Zuhörern mal die Augen zuzumachen, sich vorzustellen, dass Niko Kovac bei Bayern gefeuert wurde und Mourinho der Nachfolger ist und er jetzt seit einem Jahr Deutsch gelernt hat. Und stellt euch vor, Mourinho würde jetzt ein Interview auf Deutsch bei Sky Germany geben. Macht die Augen zu und hört sein Maestro-Interview an und stellt euch vor, es ist Mourinho. Man kann das nie wieder nicht hören, weil es klingt genauso, wie ich mir Mourinho auf Deutsch vorstellen würde. Und ich habe das letztens ein paar Journalisten gesagt in der Mixed Zone. Macht die Augen zu, stellt euch vor, es ist Mourinho. Und nach 10 Sekunden reißen die Journalisten die Augen auf, aber wirklich so ganz weit auf und sagen so, oh mein Gott, Momo, was hast du mir gerade in den Kopf gesetzt? Das kann ich nie wieder nicht hören.
Ich denke aber, um es zum Sportlichen zurückzuholen, ich denke aber, es wird fürs obere Playoff irgendwo reichen.
Definitiv.
Und wenn man sich auch ein bisschen anschaut, er hat halt einen anderen Ausgangspunkt und Ansatzpunkt als bei der Wiener Austria, weil er stabilisiert defensiv, hat er auch schon in der Slowakei und in Bulgarien gemacht und mit den Monaten sind dort dann auch die Tore gekommen. Also mit Trentin hat er dann im Endeffekt auch gegen Ende der Saison 3-0, 4-0 am Stück gewonnen. Also ja, wird man sich dann anschauen müssen, wie zukunftsträchtig das Ganze ist, aber ich sehe sie eigentlich von der Leistung her dann schon oben. Einfach auch, weil die individuelle Qualität auch da ist, eben von den Spielern eingangs erwähnt. Also
absolut, das ist ja, Maestro wollte auch diese Spieler haben und er hat sie auch gefordert und er hat gemeint, er braucht unbedingt individuelle Qualität in der Offensive, das habe ich immer wieder aus dem Umfeld gehört auch. Es muss vorne individuell sehr stark besetzt sein und das ist dann auch eine Art Herangehensweise. Hinten weniger Fehler machen als der Gegner und vorne starke individuelle Klasse haben, führt in der Regel zum Erfolg, deswegen wird Sturm auch Erfolg haben, darauf lege ich mich fest. Nestor Maestro, El Maestros Interviews werden auch weiterhin unterhaltsam sein. Ich verfolge nach wie vor, welche Seiten aus dem Mourinho-Playbook sind und welche vielleicht authentische NEM-Pieces sind.
sehr viel Authentizität, jetzt wollte ich einen total tollen Übergang mit Authentizität zu Rapid kämpfen und siegen, den letzten Spiel gegen den WRC machen und weil ich Authentizität nicht ordentlich aussprechen kann, ist dieser Übergang jetzt im Eck. Ja, Rapid hat sich da oben rangeschlichen mit einem Fußball, der halt ein Kübauer Fußball ist, garniert mit individueller Klasse, wobei ich die so oft nicht sehe, weil ich glaube, wenn der Funtus dreimal in die falsche Richtung rennt, dann rennt es für Rapid insgesamt in die falsche Richtung. Aber sie punkten sehr regelmäßig, sie liefern starke Spiele ab, wird der Spielstil, den sie spielen, hat man jetzt in zwei Spielen schon gegen Red Bull gesehen. Da war schon noch eine Entwicklung da, finde ich. Also ich habe mir ein Saisonauftaktspiel angeschaut. Ich war bei beiden Rapid-Red Bull-Spielen im Stadion, fällt mir auf. Ja. Also in der ersten Runde hatten sie nicht den Funken einer Chance. Da war Salzburg noch nicht drinnen. Also wenn die in der Form gegen Salzburg zwei Wochen später spielen, da sind die sieben Trümmer. Der Cup war eigentlich schon ganz in Ordnung. Sie spielen halt, sagen wir, physisch sehr stark und haben halt einen Stürmer, der Bass trifft. Was man wahrscheinlich über eine Art Mira unter Kübauer auch hätte sagen können, oder?
Ja, also für mich ein schwieriges Thema, Rapid unter Kübauer, weil es sehr, sehr schwer ist. Es ist wirklich extrem schwer, bei Rapid jetzt irgendwie objektiv zu schreiben über Kübauer. Weil auch wenn Rapid derzeit gut dasteht, hat man unter Kübauer zwischenzeitlich, zum Beispiel Saisonstart, schon absolut schlechte Ergebnisse abgeliefert. Letzte Saison Aufstiegsplayoff nicht geschafft. Dann über Meister des Abstiegsplayoffs, des unteren Playoffs, nicht gegen Sturm durchsetzen können. Das heißt, an und für sich hat Kübauer alle seine Ziele verfehlt, muss man ehrlich sagen. Aber man hört nicht den Funken einer Kritik aus der Fanbase. Die Fans verehren Kübauer und das respektiere ich. Aber wenn ich überlege, dass sich Gogo Djuricin einen Bruchteil hat zu Schulden kommen lassen und eigentlich Dritter wurde und der Saisonstart letztes Jahr absolut vergleichbar schlecht war, hat der so einen Shitstorm abbekommen. Der hat so die Breitseite abbekommen, weil seine Interviews halt nicht immer geschickt gewählt waren. Aber Kübauer wird für das gleiche Interview gefeiert. Und deswegen fällt es mir extrem schwer, nur vorweg, an alle Rapid-Fans, die ich jetzt ein bisschen verärgern werde mit dem, was ich jetzt sagen werde. Ich verstehe absolut, dass sie auch Ndidi liebt. Und ich verstehe, er ist auch liebenswert, wenn ich, und ich habe Sympathien für Rapid, wenn ich ein Erstrapidler wäre, würde ich diesen Mann auch wirklich auf Händen tragen. Was sie auch gemacht haben bei dem einen Tag der offenen Tür. Und das bringt mich jetzt zur Überleitung. Es wird so viel geblendet und Kübauer ist für mich ein unfassbarer Blender, weil entweder blendet er bewusst oder er hat eine absolut verzerrte Wahrnehmung von der Realität, weil man hat natürlich das Spiel im Cup gegen Red Bull und es war eine heroische Leistung in der Nachspielzeit Und diese 15 bis 20 Minuten Heroismus haben es geschafft, dass die Fanbase und alle Zuschauer und alle, die es mit Rapid gut meinen, eine Euphorie entwickelt haben, die natürlich unbegründet ist, weil man kann ja nicht eine Euphorie auf 20 Minuten basieren. Das habe ich ja die Rapid-Fans, die ich kenne, die wirklich voll eingefleischte Grün-Weiße sind, gefragt, ob es Sinn macht, auf einer Nachspielzeit so viel zu setzen. Und sie haben gemeint, naja, Momo, eigentlich nicht, aber weißt du, es hat sich so gut angefühlt im Stadion, es war so mitreißend, das verstehe ich. Aber das Spiel darauf war gegen Hartberg, es war ein 3:3, wo man in der 95. Minute den Ausgleich erzielt. Kübauer setzt sich in der Pressekonferenz danach hin und sagt, man muss zur Halbzeit 3:0 führen. Das ist mit nichts begründbar, diese Aussage. Das ist eine haltlose, falsche Aussage. Aber es ist der Kübauer und die Fans lieben ihn. Und wenn er das sagt, dann glaubt man ihm das. Und ich glaube es ihm auch, wenn ich in der Pressekonferenz sitze und er sagt das. Aber ich schaue mir die Expected Goals an und Hartberg hat 1,7 Expected Goals und Rapid hat erst durch die Chance am Ende auch 1,7 Expected Goals. Jetzt ist die Frage, ob es Rapids Anspruch ist, dass Hartberg 1,7 hochkarätige Chancen rausspielen kann im Allianzstadion oder im Weststadion. Und dann die Woche drauf gegen Mattersburg das genau gleiche Spiel. Wenn man in der Nachspielzeit nicht ein Tor schießt, das zum 3:2 führt, dann hat man in zwei Spielen einen Punkt geholt. Stattdessen hat man 4. Kübauer stellt sich hin und sagt, wir waren klar besser. Sowieso. WRC-Spiel. Laut Expected Goals war Rapid besser, aber nicht so viel besser. Also es war sehr knapp. Rapid hatte, glaube ich, 1,6, 1,7, sowas in der Art. Und WRC hatte 1,1. Das heißt, Rapid war näher am zweiten Tor ran, aber WRC hat auf jeden Fall das eine Tor verdient. Und Kübauer setzt sich aber wieder hin und setzt in das Sky-Interview erzählt er ein Spiel, wo man glaubt, das hätte 4:0 ausgehen können und die WRC hat dann Glück, dass das Schwab Dibon abschießt und Dibon mit dem Kopf an Strebingers Helm haut und Helm geht an die Latte und pendelt rein und eigentlich haben sich das Tor selber gemacht. Und Kübauer schafft es konsequent, jede Rapid-Leistung in der Pressekonferenz überzubewerten, jede schlechte Leistung quasi auch wieder überzubewerten, beziehungsweise den Gegner wieder ein bisschen runter zu bewerten und schafft es damit durch seinen Legendenstatus, den er sich als Spieler absolut erarbeitet hat, diese ganze Fanbase oder die ganzen Rapid-Anhänger ein bisschen zum Narren zu halten, weil ich kenne ja genug Rapid-Fans, die das durchschauen. Ich kenne genug Rapid-Fans und ich weiß auch im Vorstand und ich weiß auch von den 3 Präsidentschaftskandidaten sind nicht alle Kübauer-freundlich, das ist auch bekannt. Und es schaffen ja viele, darüber hinwegzuschauen. Aber ich verstehe es hundertprozentig, wenn ein eingefleischter Rapid-Fan es liebt, was er beim Kübauer bekommt.
Ich glaube, es ist halt total schwierig in der Bewertung, wenn ich jetzt so diese journalistische Schiene hernehme und sage, okay, die waren jetzt 7. letzte Saison. Da sind viele Transfers schiefgelaufen. Der Sportdirektor hat, sagen wir, im besten Fall unglücklich agiert, der Herr Bickel. Also da war ja atmosphärisch ziemlich viel Blödsinn einfach dabei. Also ich kann mich ja nicht als Club mit 30, 40 Millionen Euro Budgetumsatz hinstellen und sagen, hey, ich habe eine volle Kreditkarte und mich dann wundern, wenn Preistreiberei am Transfermarkt passiert, wenn ich unbedingt händeringend einen Stürmer brauche. Mit Funtas haben sie jetzt einen Stürmer, der, das habe ich mir gerade parallel aufgemacht, der mittlerweile 8-mal getroffen hat, hat das wichtige 1:1 gegen Hartberg geschossen, gegen Hartberg hat er 2 Tore geschossen, gegen den WRC jüngst hat er getroffen. Er hat beide Tore in diesem Spiel, das Altach 2:1 verloren hat, gemacht. Es ist schwierig, weil einerseits würde ich jetzt sagen, Kübauer hat Glück, dass wenigstens der Funtas trifft, weil es ist, ich glaube, ich habe eine Statistik gelesen, der letzte, der 8-9 Tore geschossen hat bei Rapid so früh in der Saison, war Jan Auge Fjordhoff und das ist sehr lange her, das heißt...
Das ist wirklich lange her.
Ich hatte Beric vermutet,
also ja, ja. Aufgepoppt ist. Beric, Jelavic, Hofer, ja. Meierhofer, aber nein,
aber
ist doch 20 Jahre her.
Was ich jetzt so, wenn ich jedes Mal höre, ein Funtas-Tor, dann stelle ich mir einen Ballgewinn im Mittelfeld, einen schönen Pass vom Schwab und der Funtas rennt und schiebt ihn rein. Das ist so für mich so ein Funtas-Tor. Und ich glaube, beim Spiel gegen Sturm hat man es gut gesehen. Sturm hat sich dann zurückgezogen, weil der Nestor El Maestro ja nicht blöd ist. Und Rapid ist vorne nicht sonderlich viel eingefallen. Und das ist halt, da sehe ich dann schon wieder so die Kritik, wenn ich ein Jahr lang arbeite und mein erfolgreichster Stürmer ist ein gefühlt 1,50 Meter großer Sprinter, dann denke ich mir, habe ich da strategisch den richtigen Plan dahinter? Und wenn der Plan B dann ist, spielstarke Mannschaften niederzuprügeln, weil das war halt gegen Red Bull im Cup, das war gegen den WRC so, dann stellt sich mir da auch von der Entwicklung her einfach die Frage, sehe die Großartige jetzt nicht für im Endeffekt 2 Vorbereitungen? Ne?
Ja, ich hoffe, die Zuhörer haben den Anfangsteil bis jetzt gehört, weil es ist ja nicht irgendwie jetzt Kübauer-Bashing, sondern es ist an und für sich eine konsequente Linie, die ich jetzt quasi mehr oder weniger hier versuche anzusprechen im Endeffekt. Die Wahrheit ist, wir haben vorher kritisiert bei anderen Vereinen, dass sie nicht unbedingt eine Linie verfolgen, nicht unbedingt eine Entwicklung verfolgen, nicht unbedingt langfristig denken. Das haben wir bei anderen Vereinen kritisiert, bei anderen Vereinen haben wir es gelobt und jetzt muss man ganz ehrlich sagen, oder ganz ehrlich fragen, warum ist Funtas so, bringt das so? Warum ist der so ein absoluter Gewinn für Rapid gewesen? Weil wo liegen die Stärken von Taxi Funtas? Und die sind ganz klar in Umschaltsituationen. Es ist ganz klar, wenn er viel Platz hat, wenn er viel Raum hat, kann er im Sprint wirklich viel Raum gewinnen. Und ich glaube, alle Rapid-Fans können sich daran erinnern, dass das vor 2-3 Jahren einfach nicht der Fall war, dass Rapid so viel Raum hatte, dass die Gegner an und für sich, vor allem auf den Dorfplätzen, den berühmt-berüchtigten, sich hinten reingestellt haben und Rapid diesen Raum nicht hatte. Jetzt hat Kübauer es geschafft in einem Jahr, und das muss man ihm zugute halten, dass Rapid nicht mehr so dominant ist. Dass Rapid nicht mehr der übermächtige Gegner ist, dass die Gegner sich nicht mehr gegen Rapid hinten reinstellen müssen, sondern dass sie mitspielen wollen. Dass sie zumindest von der Höhe des letzten Verteidigers nicht mehr am eigenen Elferpunkt sind. Gut, das hat er geschafft, das ist gut für Rapid in der jetzigen Phase, dass die Gegner halt sich nicht mehr verschanzen, weil Rapid hat es eh nicht gelöst bekommen, seit Barisic. Gut, jetzt hat man mehr Raum, es ist das Spiel auf Augenhöhe, das heißt, Kübauer hat quasi ein bisschen das spielerische Niveau von Rapid gesenkt, damit man auf Augenhöhe mit dem Gegner ist. Dafür kann man auf Augenhöhe dann viel besser sich duellieren, weil wenn man drüber steht, hat man es einfach nicht hinbekommen. Das heißt, es ist an und für sich ein guter Ansatz, das zu machen.
Aber es ist doch, Entschuldige, es ist doch eigentlich ein Wahnsinn, wenn ich sage, ich mache mich als zweitreichster Club, als zweitgrößter Club, einfach schlechter, damit ich gegen Hartberg bessere Konter schaue.
Darauf können wir nicht eingehen, weil das einfach viel zu weit auszuholen wäre und viel zu viele Missstände bei Rapid anzusprechen wären, um das zu erörtern. Aber an und für sich kommt Kübauer und sagt, gut, wenn wir den Ball haben, 70% der Zeit, können wir eh nichts damit anfangen. Deswegen ist es besser, wir schaffen es irgendwie 50-50 zu spielen und wir schaffen es irgendwie, das Spiel ein bisschen offener zu halten, ein bisschen auf Augenhöhe den Gegner zu halten. Weil dann können wir umschalten bei Ballgewinn, dann können wir schauen, dass wir ein bisschen kämpfen, reinbeißen, ein bisschen Mentalität, ein bisschen Booms und reinfahren. Und dann können wir den Funtas schicken. Ja, das funktioniert an und für sich. Aber die Frage, die sich jeder Rapid-Fan, jeder, das mit Rapid gut meint, stellen sollte, ist, wohin soll das führen? Und das ist eine Frage, die ich mir stelle und die ich nicht beantworten kann. Weil solange dein einziger offensiver Ansatzpunkt ein Umschaltspieler ist, der in engen Situationen wiederholt gezeigt hat, dass er eine Klasse schlechter agiert. Wenn es eng wird, ist Funtas eine Klasse schlechter und das soll nichts heißen, das ist ja nichts Schlimmes. Messi wird in der Innenverteidigung auch ausspielen, das ist ja nicht schlimm an und für sich, aber die Frage ist, wohin möchte Rapid und wohin möchte Kübauer? Und ich kann mir nicht vorstellen, dass er langfristig genug denkt, dass er dieses Problem auch erkennt. Und das Gute ist, wenn Rapid über den Strich landet, sind sie dann der absolute Außenseiter und der absolute Underdog in der oberen Gruppe, weil letztes Jahr waren sie ja im unteren Playoff, dann sind sie im oberen Playoff der absolute Challenger, können überall Kübauer-Ball spielen, Kübauer, wie ich nenne, und können dann überall spielerisch stärkere Gegner auf die Füße treten, wie gegen WRC auch und wie gegen Red Bull Salzburg auch, und schauen, dass sie dem Gegner wehtun und dann kontern. Aber die Frage ist halt, ob das der Anspruch ist. Aber wie gesagt, bei Traditionsvereinen habe ich immer wieder das Gefühl, dass es halt lieber gesehen wird, also es wird gerne gesehen, dass die Mannschaft kämpft, dass die Mannschaft beißt, dass die Mannschaft kratzt und es wird ihnen alles verziehen, wenn sie das machen. Deswegen verstehe ich Kübauer aus China auch, weil damit hat er immer den Support der Fans hinter sich. Ist bei Schalke ja das gleiche Problem. Aber wenn man auf spielerische Elemente setzen muss, damit man oben mitspielen kann, damit man sich oben festsetzen kann, was man ja beim WRC auch sieht. WRC hat eine spielerische Linie entwickelt unter Struber, deswegen können sie sich oben viel konstanter festsetzen als letztes Jahr, weil ich glaube auch letztes Jahr, ein bisschen muss ich jetzt ausholen, letztes Jahr war der WRC nicht nur oben, weil sie so gut waren, sondern auch, weil die anderen so schlecht waren. Und dieses Jahr, 22 Scorer-Punkte gemacht, und ich finde, dieses Jahr ist der WRC einfach viel, viel besser als die Konkurrenz. Also nicht nur besser als die Konkurrenz, sondern auch gut. wenn du die Konkurrenz ausklammerst, Werder ist einfach gut und nicht nur besser, weil die anderen schlecht sind. Und das ist der spielerischen Linie geschuldet. Und ich glaube, Rapid wird über kurz oder lang die spielerische Linie brauchen, die spielerische Dominanz brauchen, den Plan im Ballbesitz brauchen. Und auch wenn Kübau jetzt absolut aufs richtige Pferd setzt und sagt, nein, wir müssen kämpfen und beißen und kratzen und wurscht und Hauptsache, wir sind auf Augenhöhe und wir können jeden Gegner quasi im Nahkampf besiegen, dann wird es den Fans taugen und ich verstehe es. Und der Kübau ist eine Legende bei Rapid, aber es wird auf lange Sicht sowas von in die Hose gehen. Und Kübauer schafft es, in ganzen Interviews und Pressekonferenzen alle Leute so zu blenden, wie ich es dem armen Gogo vergönnt hätte und wie es ihm nie gelungen ist.
Ja, wir kommen zur Tabellenspitze. Ich hätte schon wieder einen sehr guten Übergang gehabt mit Rapid, würde gerne dominant spielen, baut aber mit Dibon, Schwab, Funtes auf Spieler, die es bei Red Bull nicht geschafft haben, auf, was manchmal ein sehr witziger Seitenaspekt ist. Na, was mich einfach interessiert, es ist jetzt gerade wieder Europacup-Woche, schaut, glaube ich, relativ gut aus, dass da ein bis zwei Clubs europäisch überwintern, dann ist eigentlich eh wurscht, wo. Was ich aber sehr spannend finde, ist weniger, was Red Bull Salzburg macht, also das kann man eigentlich ausklammern, ja, die sind gut, sie spielen gut, sie machen aus allem was, sie müssen in der Champions League noch ein bisschen Lehrgeld zahlen, ist alles okay, aber ich finde das einfach total spannend beim LASK und vor allem beim WRC, wie man mit Trainerwechsel, wie man das einfach so rüber geschafft hat, ja, es ist, also vor allem für LASK und Wolfsberg ist es so, die haben natürlich eine sehr starke erste Elf, wo es schwer ist, für die anderen reinzukommen, auch das hat der LASK geschafft, auch das hat Wolfsberg ein bisschen geschafft, dass sie da Ergänzungsspieler dazu holen. Also das Spiel beim WRC bricht nicht zusammen, sobald Michael Lindl den Platz verlässt. Ja? Also, und wie macht man denn sowas? Weil, also ich habe mir dann schon gedacht, ja, wenn du in der Geschichte schaust, Altach war mal Dritter, Admira war mal Dritter, gut, damals Grödig war, glaube ich, auch Dritter. Ja? Damals warst du noch nicht fix in der Europa League Gruppenphase, aber dann habe ich mir gedacht, okay, jetzt geht der. Dann kommt der Struber, der bei Liefering die Ergebnisse nicht so gebracht hat. Ähnlich beim LASK, so Ismail hat ja auf A-Ebene nichts gerissen im Endeffekt und dann rennt das Werkel weiter. Warum, Momo? Warum?
Also, ich würde mich einfach zum LASK nicht äußern, wenn das möglich ist, weil stand ja auch schon in der Kronenzeitung, dass ich hin und wieder als externer Scout für den LASK arbeite, deswegen möchte ich zum LASK gar nichts sagen. Ihre Ergebnisse sprechen für sich, freut mich. Beim WRC ist es so, dass Struber auf mich, auch was ich gehört habe, einfach als ein extrem intelligenter Mann, empathisch, fachlich gut und absolut in der Lage zu erkennen, was wichtig ist im heutigen Spiel, was nicht so wichtig ist im heutigen Spiel und hat es absolut gut verstanden, sich mit extrem guten Leuten zu umgeben. Er hat an und für sich den Mo Sali geholt vom Nationalteam, er war Co-Trainer von Martin Scherb, fachlich top und auch was die spielerische Linie angeht, sehr, sehr gewandt, kennt sich gut aus. Dann haben sie mit Max Senft einen Top-Analysten, den sie von der Wiener Austria geholt haben. In meinen Augen großer Fehler von der Austria, den gehen zu lassen, aber große Fehler und Wiener Austria passt ja ganz gut zusammen, von dem her ist das egal. Und sie haben einfach ein Trainerteam, was harmonisch ist, fachlich überragend, und eben auf die richtigen Sachen setzen. Und Struber weiß, dass wenn er von Red Bull kommt, er vielleicht nicht so viel mitbekommen hat, was Spielaufbau, Positionsspiel angeht. Und Querpässe sind vielleicht Neuland. Und deswegen sagt er, okay, ich brauche unbedingt den Sali, ich brauche unbedingt den Senft. Ich brauche die, damit die mir mit mir gemeinsam was entwickeln können. Und ich habe es einfach geliebt, in der Vorbereitung zu sehen, wie anders die schon gespielt haben. Es war eine Raute, es war Lindl, es war Ritzmeier, es war vieles gleich, aber das Spiel war schon ganz anders als vorige Saison. Und ich habe die Vorbereitung gesehen, habe mir gedacht, die spielen oben mit. Und zwar ohne Schwächephasen, ohne extreme Dürrephasen, ohne dass der Gegner oder die anderen Mannschaften komplett auslassen müssen, sondern die sind oben dabei. Und Hut ab vor Struber, Hut ab vor seiner Herangehensweise, von wie er ein Problem anpackt, wie er diesen Job angepackt ist, wie er das auf der zwischenmenschlichen Ebene, aber auf der fachlichen Ebene löst. Und ich wünsche dem WRC einfach alles Gute für die Saison. Und ja, ich glaube, das bringt uns dann auch schon zu Red Bull.
Ja, vielleicht als kleine Information, wer bis hierhin gehört hat, es ist Donnerstagvormittag und die Europa League-Spiele sind erst.
Ja, WRC verliert heute 7-0 und alles, was ich sage, ist Blödsinn, oder was?
Ja, genau. Na, so wird es passieren.
Nein. Kann ich mir nicht vorstellen.
Eigentlich sehr angenehm, über LASK müssen wir nicht reden.
Na?
Wir reden einfach über Red Bull Salzburg, ja. Das große Vorbild des LASK. Was auffällt ist, ich habe mir jetzt die letzten Tage, ich meine, ja, sie dominieren die Liga und hin und wieder kommt halt ein Unentschieden raus, wenn der Marschall zu viele 16-Jährige reinrotiert, um das überspitzt auszudrücken. Aber was sie, finde ich, einfach nicht im Griff haben, war es unter Rose, waren es, finde ich, Defensivstandards und hohe Bälle in den Strafraum. Das hat man nicht wirklich in den Griff gekriegt und jetzt habe ich mir diese Jedermann-Dokumentationen angeschaut, die sind spannend. Man muss halt wissen, dass es von Red Bull kommt, dann weiß man, dass es natürlich jetzt keine objektive Dokumentation ist, aber spannend, da fällt sehr oft das Wort Restverteidigung. Und ich glaube, das hat man auch gegen Napoli sehr gut gesehen, dass da einfach Probleme auch da sind, wenn es schnell geht. Man hat nicht umsonst sich um ihre Summen in der Defensive verstärkt mit Wöber und Christensen, die ja so 15 bis 17 Millionen gemeinsam gekostet haben sollen. Ja, was macht Red Bull Salzburg gerade anders als letztes Jahr? Außer nicht
in meinen Augen ist es so, dass Red Bull Salzburg diese Saison um einiges schlechter spielen, also jetzt nur mit dem Ball spielen, als letzte Saison. Also spielerisch in meinen Augen ganz klar schwächer geworden. Sie pressen ein bisschen höher, ein bisschen gewagter und ein bisschen naiver und ein bisschen weniger Absicherung und ein bisschen waghalsiger im Pressing. Aber, und das ist für mich der absolut entscheidende Punkt, die Leute und ich auch, wir schauen uns diese Startelf an und denken uns, bist du deppert? Tabur ist weg, Gulbrandsen ist weg, Wolf ist weg, Haidara ist weg, Samaseko ist weg, Schlager ist weg, Leiner ist weg. Aber wer kommt nach? Wer kommt nach? Und für mich gestern auch mit den Kollegen absolut hitzige Diskussion gehabt und sehr viele Leute waren nicht einverstanden, was ich gesagt habe. Aber ich finde, dass der Kader oder die Startelf, der Kader, den Jesse Marsch dieses Jahr zur Verfügung gestellt bekommen hat von Red Bull, ist stärker als der von letzter Saison. Trotz den ganzen Abgängen. Weil du hast da einen Haaland, du hast einen Wong, die perfekt zu dem passen, was Marsch vorhat. Das ist ein Perfect Fit. Du hast Szoboszlai, du hast Minamino, die absolut vergleichbar sind mit dem Personal, was sie letztes Jahr hatten. Und dann hast du mit Bernadet, der jetzt leider verletzt ausfällt, einen Spieler, den ich höher einschätze, als was sie letztes Jahr hatten.
Ja, ich wollte auch sagen, es ist wirklich ein bisschen bitter, dass er sich verletzt hat, weil Mwepo ist viel, Mwepo ist sehr polyvalent, aber Mwepo ist halt nicht ein Bernadet.
Ich weiß nicht, wie man das ausspricht. Bernadet hätte ich gedacht. Bernie, nennen wir ihn. Wirklich?
Der Toni.
Ja, ist ein überragender Spieler. Und alles in allem finde ich den Kader diese Saison besser als den von letzter Saison. Deswegen kann man sich doch erlauben, schlechter zu spielen. Hauptsache, man überrennt die Gegner, wenn man solche Viecher vorne hat, beziehungsweise auch im Mittelfeld auf der 10, auf der Doppel-10, wie sie spielen. Und
die Mittelfeldreihe Doppel-10, meinst du jetzt die Reihe, die
hinterm Sturm kommt?
Okay, ja.
So Viererkette, 2 Sechser, 2 Zehner, 2 Stürmer. Ja. Die Doppel-10, ja, es ist halt unfassbare Dominanz im körperlichen Bereich, im Pressing-Bereich, im gegen den Ball einfach, ja, Viecher. Und wie gesagt, schlechter als letzte Saison vom Spielerischen her, aber besseres Personal, deswegen kann man sich das erlauben. Und ja, in der österreichischen Liga suchen sie nach einem passenden Gegner und finden ihn nicht und werden ihn auch bis zu Ende der Saison nicht finden.
Glaubst du nicht, dass... Ich muss jetzt trotzdem fragen...
No.
bin mir da auch sehr unsicher. Bei manchen Clubs, weil gerade in der österreichischen Liga reicht es ja, wenn du dann einen Seko Keuter auch noch reinbringst und dem Haaland halt eine Pause gibst. Aber ich finde, beim LASK sieht man schon sehr stark, sie haben mit Filipovic trotzdem, ich rede jetzt drüber, einen guten Ersatz für Ramsey eben mal geholt, der passt sehr gut dazu, aber man merkt halt schon, wenn dann so Trauner, Michael, eh so der defensive Kopf und der offensive Kopf fehlen, dann wird es natürlich ein bisschen eng, weil so, du hast nicht drei solche Spieler im Kader, du hast ja umgekehrt auch nur einen Haaland im Kader. Zum Abschluss kommend, für alle, die noch bei uns sind, eigentlich würde es mich nicht wundern, wenn die Tabelle am Ende des Jahres exakt genauso aussieht wie jetzt.
Ja, es wird noch viel passieren. Aber ich würde gerne noch was zu Red Bull Salzburg sagen.
Entschuldigung.
Weil ich finde einfach die Entstehungsgeschichte, das Making of Haaland und das Making of Toni Berne, so absolut faszinierend, weil diese Spieler sind ja eigentlich schon seit der Winterpause da. Und die haben wir in der Rückrunde gar nicht gesehen. Wir haben Haaland bis zuletzt gar nicht gesehen, Bernede haben wir auch gar nicht gesehen. Was wir aber gesehen haben, wenn für alle, die auf Twitter sind, ist, dass der Co-Trainer von Red Bull Salzburg, René Maric, immer wieder auf Twitter mit diesen Leuten halt interagiert hat. Wenn Haaland zum Beispiel bei der U-Nationalmannschaft 3-4 Tore geschossen hat, hat der Trainer geschrieben, bravo, deine Zeit kommt noch. Bernede hat sich mehrmals auf Twitter bedankt beim Trainerstab, dass sie ihn so heranführen, dass er was dazulernt, dass er jeden Tag besser wird. Spieler posten immer wieder auf Instagram, auf Twitter. Wenn man das ein bisschen verfolgt, sieht man, wie die aufgebaut wurden. Das war ein ganz, 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 ganz klarer Plan, die von der Winterpause bis zum Sommer langsam aufzubauen, bis sie soweit sind. Und dann konnten sie am Tag X, zack, 1:1, sagen wir Seko ersetzen, 1:1 Dabur ersetzen, weil die einfach rangeführt wurden. Und ich habe was anderes gehört aus dem Umfeld von Red Bull, dass sie in Holland ja eigentlich verstecken mussten im Winter. Den durften sie ja gar nicht spielen lassen, oder sie konnten es sich nicht leisten, den spielen zu lassen, weil der ist so gut. Den hätten sie ihn im Sommer weggekauft und sie wussten, wir brauchen ihn dann nach dem Sommer für die Champions League. Das heißt, in Holland haben sie auch für sich versteckt teilweise. Bernede wurde, ich weiß nicht, ob er versteckt wurde oder ob er wirklich gezielt aufgehört wurde, aber wenn man...
Ja gut, der war ja schon bei PSG. Also der,
ja, aber darum geht es gerade nicht. Ich meine nur, jetzt jeder Laie, wenn er jetzt einfach nur, okay, Stories sind nach 24 Stunden weg, aber Tweets, die bleiben, die kann man ganz genau nachschauen. Bernede hat mehrmals gepostet über die Trainer bei Red Bull Salzburg, wie sie mit ihm arbeiten, wie sie was verbessern wollen und keine Ahnung, keine Sorge, Haaland, deine Zeit schlägt noch, wenn deine Stunde schlägt, werden alle überrascht sein, bla bla. Da gibt es schon Tweets. Das ist jetzt schon nicht, das ist kein Insiderwissen. Ich habe kein Insiderwissen. Ich habe nur Wissen, was auf den Social-Media-Plattformen zu sehen ist. Da wurde einfach so genau geplant. Und das vermisse ich bei den Wiener Großclubs so sehr. Weil wenn der Zocki Barisic zu Recht sagt, dass Niki Wunsch the next big thing ist, der nächste große Kracher ist, dann müsste man einfach viel, 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 viel konsequenter daran arbeiten, dass er am Stichtag, den man sich auch jetzt vornehmen müsste als Rapid, bitte, also wenn das irgendwer hört bei Rapid, nehmt sich einen Stichtag vor, wo ihr sagt, okay, Niki Wunsch können wir an dem Tag einsetzen und zack, es funktioniert. Dann müsste man konsequent auf diesen Tag hinarbeiten und nicht nur sagen, naja, der kann jetzt mal mittrainieren, der kann vielleicht mal eingewechselt werden und wenn einer verletzt ist, dann kann er mal spielen, so wie beim Wiener Derby, ja, wenn einer verletzt ist, dann kommt er dann aus dem Nachwuchs, ja kein Problem. Und vielleicht sollte Rapid einfach anfangen, sich davon zu verabschieden und sagen, okay, wir haben einen Stichtag und bis zum Stichtag müssen alle im Verein daran arbeiten, dass dieser Spieler am Punkt vorbereitet ist. Das heißt, er muss vielleicht hier spielen, er muss vielleicht in der Reserve spielen, er muss vielleicht Testspiele, macht ja Rapid immer wieder, gegen FAC letztens wieder ein Testspiel gehabt. Man müsste sie ranführen und vielleicht macht das Zocki Barisic auch, er ist ja auch erst nicht so lange dabei. Aber wenn man von einem Spieler im Nachwuchs so überzeugt ist, wie von Niki Wunsch, genauso wie Red Bull überzeugt war von Haaland, überzeugt war von Bernede, dann muss man die wirklich vorbereiten, dass die dann auch wirklich eine tragende Rolle spielen, eine Verantwortung übernehmen und nicht nur Lückenfüller sind und nicht nur Notnagel sind. Und wenn das die Wiener Großclubs schaffen, sind sie schon mal so viel weiter. Und damit werde ich gerne abschließen.
So, damit seid ihr natürlich alle bestens gerüstet für die nächsten Runden in der Tipico Bundesliga. Ich wünsche viel Spaß und wir hören uns wieder hier auf 90 Minuten FM beim Fußballjournal.
Kübauer hat quasi ein bisschen das spielerische Niveau von Rapid gesenkt, damit man auf Augenhöhe mit dem Gegner ist. Dafür kann man auf Augenhöhe dann viel besser sich duellieren.